Also ich stecke meistens meine Bibel in die Tasche und gehe spazieren damit und dann höre ich mich in den Text hinein. Also immer wieder einfach so die bestimmte Sätze, wie klingen die, wie, so wie ein Kauen des Textes.
Biblische Texte kauen wie Brot, ein durchaus ungewöhnlicher Zugang zu den Texten der Bibel, den Anneliese Hechter für sich gefunden hat. Sie erzählt noch mehr von ihren kreativen Ideen, wie sie einen guten Zugang zur Bibel immer wieder findet. Die katholische Theologin ist zu Gast in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Auch der zweite Studiogast ist ein katholischer Theologe, Matthias Huber aus Freiburg. Er ist katholischer Priester, hat aber auch Physik studiert. Wie schaut er als Physiker und Priester zum Beispiel auf die Entstehung der Welt? Urknall oder Gottesanstoß? Darüber hat Caroline Harrog-Nenninger mit ihm und Anneliese Hecht gesprochen.
Frau Hecht, Sie sagen ja, es braucht verschiedene Zugänge, um ja das Zentrale von den biblischen Texten für sich zu entdecken. Sie bilden dazu zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen aus und legen auch Bilder zu biblischen Szenen, machen kleine Theaterstücke und stellen Figuren auf. Was ist denn Ihre liebste Art, genauer auf einen biblischen Text zu schauen?
Also ich stecke meistens meine Bibel in die Tasche und gehe spazieren damit und dann höre ich mich in den Text hinein. Also immer wieder einfach so die bestimmte Sätze, wie klingen die, wie, so wie ein Kauen des Textes. Und dann schaue ich nach den Beziehungen, skizziere etwas selber oder fahre mit irgendwelchen Papieren, lege ich zueinander. Und dann versetze ich mich auch rein, schließe oft die Augen und schaue mir die Szene aus verschiedenen Perspektiven innerlich an, von der der Bibeltext erzählt. Und dann versetze ich mich auch rein.
Das heißt, im Laufen und dann eben mit dieser schönen, auch schon etwas älteren Bibel in der Tasche.
Ja.
Okay, schön. Herr Huber, Sie haben ein Buch geschrieben, Bibel und Big Bang. Können Sie auch mal kurz in die Kamera halten? Also es heißt übersetzt die Bibel und der Urknall, weil Sie eben erst Physiker waren und heute katholischer Theologe und Priester sind. Wo haben Sie denn noch am meisten offene Fragen, bei der Bibel oder beim Urknall?
Naja, die Frage, die dem Buch eigentlich zugrunde liegt, ist die, die mir immer gestellt worden ist, nämlich wie kriegst du beides zusammen? Und das bleibt eine Herausforderung. Und die Frage lautete meistens, glaubst du an den Urknall oder an die Bibel? Und der Titel ist sozusagen schon auch eine Antwort darauf. Das Und ist ein versöhnendes Und, aber nicht nur, sondern auch ein Und, das beide Seiten ins Gespräch bringt und Horizonte verschmilzt. Und ich bin eben der Meinung, und das möchte ich hier zeigen, auch in diesem Buch, dass auch mit naturwissenschaftlichen Argumenten und auf der einen Seite und biblischen Schöpfungstexten auf der anderen Seite ein Gespräch entstehen kann.
Und so offene Fragen jetzt in diesen beiden Bereichen, also Urknall, Bibel, wo ist für Sie da noch das meiste offen?
Naja, zum einen ist sowohl von der Physik her noch sehr vieles offen, vieles ist auch noch nicht verstanden von der Physik her. Was ist dunkle Materie zum Beispiel? Man hat jetzt mit dem James-Webb-Teleskop sehr alte Galaxien entdeckt, die es nach dem gängigen Modell gar nicht geben dürfte. Und da hat die Physik noch sehr viel zu tun, aber auch von der biblischen Seite Schöpfungstexte zu verstehen und immer tiefer zu durchdringen und sie auch im Licht moderner naturwissenschaftlicher Ergebnisse neu zu interpretieren, das bleibt auch eine Herausforderung.
Ja, Stichwort Urknall und Herausforderung. Sie sagen ja, dass Gott irgendwie in unserem Alltag wirkt und nicht nur ganz am Anfang, also bei der Schöpfung des Universums, sagen Sie ja, und dass Menschen auch schon früher das erlebt haben und dann in biblischen Geschichten aufgeschrieben haben. Und da haben Sie dazu zwei Texte mitgebracht, da würde ich ganz gern drauf eingehen. Das ist einmal aus dem Psalm 104, ein Teil blenden wir hier auch mal ein und Sie können es auch mal kurz vorlesen.
Auf dich warten sie alle, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit Gutem. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde.
Das heißt, in diesem Text ist Gott da einer, der tagtäglich für seine Schöpfung sorgt und auch Leben schafft, oder?
Ja, also man könnte sagen, ja, die Wirklichkeit oder mit der Wirklichkeit umarmt Gott die Welt. Und in der Beobachtung der Natur wird sozusagen ein Fenster geöffnet in den Glauben hinein, in die Deutung, in die Sinndeutung, warum es Leben gibt und vor allem, dass das Leben nicht voraussetzungsfrei ist. Man sieht, das Leben ist nicht selbstverständlich. Es braucht ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Es werden geologische Phänomene beschrieben, Wetterphänomene, biologische Phänomene, wie alles zusammenhängt. Und das deutet eben der Beter als Zeichen der Vorsehung Gottes, dass er nicht nur am Anfang am Werk war, sondern permanent am Werk ist, für seine Schöpfung sorgt und ihr immer die Möglichkeit des Lebens täglich neu eröffnet.
Jetzt haben Sie auch noch eine weitere Stelle mitgebracht, aus dem Matthäus-Evangelium im 2. Kapitel. Da geht es um Josef, also den Vater von Jesus. Und ist relativ lang, also ich würde es mal kurz zusammenfassen. Also da geht es darum, dass dass Josef von Gott im Traum gesagt bekommt, wo er mit Maria und dem Jesuskind hingehen soll. Was ist denn Ihnen bei dieser Szene wichtig, wie Gott da wirkt?
Ja, Gott wirkt in der Wirklichkeit, also er umarmt uns mit der Wirklichkeit. Und der Traum ist ein häufiges Phänomen, das wir auch in der Bibel, mit dem wir in der Bibel zu tun haben. Und im Traum scheint es ja so, dass der Mensch seinen aktiven Willen und seine Vernunft ja etwas außen vor hat. Er ist eher passiv und vielleicht kann da auch Gott, wenn der Mensch nicht so aktiv mit seiner eigenen Vernunft sich Wirklichkeit schafft, ja, vielleicht kann da Gott besonders gut in die Welt hineinwirken, den Menschen etwas mitteilen. Das kann er zwar auch in ganz alltäglichen Situationen, in Begegnungen mit Menschen, in Alltagssituationen, wenn mir Gott irgendwas sagt durch eine ganz alltägliche Begegnung, aber im Traum, ja, sind vielleicht diese Möglichkeiten Gottes nochmal besonders ausgeprägt.
Also Sie sagen, das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, obwohl wir natürlich auch extra Vernunft geschenkt bekommen haben, quasi, ne? Also Gott jetzt auch nicht gegen die Vernunft
genau.
ist, sondern im Gegenteil, ne? Eigentlich auch sagt, hier, das sollt ihr auch nutzen.
Auf jeden Fall. Es gibt auch in der Naturwissenschaft Geschichten von Träumen. Also es gab einen Chemiker, Kekulé hieß der hat den Benzolring entdeckt durch einen Traum. Sie kennen die Geschichte. Er träumte von einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt und hat daraus die Benzolstruktur erkannt. Und da sieht man, dass etwas sehr Fantasievolles, wenn man so will, Absurdes, eigentlich Unvernünftiges oder ein Bild, zu einer ganz vernünftigen naturwissenschaftlichen Erkenntnis auch führen kann.
Jetzt haben wir diese beiden Aspekte aus den biblischen Texten. Also einmal, dass Gott die Schöpfung am Leben erhält und dann außerdem, dass Gott durch neue Impulse, vielleicht Träume, neue Gedanken wirkt. Wie bringen Sie das denn mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen? Weil ich würde mal sagen, eben neue Gedanken bekommt man durch Interaktion mit anderen Menschen und die Verknüpfung von Synapsen im Gehirn. Und was das Leben schaffen und erhalten angeht, da wirken ja auch bestimmte physikalische Kräfte, die Leben möglich machen. Also wie bringen Sie das mit Gott zusammen?
Also was ich nicht versuchen würde, wäre jetzt zu suchen, wo in diesem Kausalzusammenhang ist jetzt irgendwo das Gottesteilchen oder die Gotteskraft, die jetzt hier hineinwirkt, sondern ich verstehe Gott und verstehe auch den Glauben als Deutung auch des Gesamten. Auch in dem, was ich verstehe, erkenne ich Gott und nicht in dem, was ich nicht verstehe, in den Lücken. Aber ich kann insgesamt Glaube und Naturwissenschaft ins Gespräch bringen, weil eben die Naturwissenschaft viele Spielräume offen lässt. Sie beschreibt kein Uhrwerk, nach dem sich das Universum zu entwickeln hätte, sondern es entwickelt sich nach einer von unendlich vielen Möglichkeiten. Und der Übergang vom Möglichen zum Tatsächlichen. Wie wird ein mögliches Universum tatsächlich? Wie werden auch im Alltag Dinge realisiert, auch in den Gedanken? Das kann ich als gläubiger Christ im Nachhinein deuten, als Gott verdankt, auch mit in einer Wechselwirkung, in einer Beziehung von Gott her auch mitgelenkt, mit beeinflusst, mitgefügt. Da bietet die Physik also sehr viele Spielräume und sie vermittelt heute auch kein Bild mehr von einer ganz nach einem Uhrwerk ablaufenden Logik.
Also sagen Sie, das Spannende ist schon, es gibt mehrere Möglichkeiten, also von den physikalischen Kräften, und dass sie genau so sind, wie sie sind, da könnte man eventuell das hineindeuten, dass da schon auch Gott ist oder Gott wirkt, oder?
Also in der Perspektive des Glaubens an Gott kann ich sagen, also die Tatsache, dass in unserem Universum Leben entstehen kann, dass die Grundkräfte der Physik so eingestellt sind, dass eben Leben entsteht, dass wir Kohlenstoff haben, dass wir Sauerstoff haben, das kann ich als Christ deuten als eine Folge von Gottes schöpferischem Tun. Und ich kann auch darüber staunen, ja, dass das Universum sich tatsächlich so entwickelt hat, dass auf einem so einem kleinen Planeten wie unserem Leben entsteht und dass die Faktoren auch stabil bleiben. Also in der Physik sind das dann Gleichungen, die haben dann eine stabile Eigenschaft, ja, die kollabieren dann nicht. Das mag eine Erklärung sein, aber die Tatsache, dass es so ist und dass eben das Leben stabil bleibt und die Bedingungen des Lebens in unserem Universum stabil bleiben, das kann ich als gläubiger Christ schon auch so sehen und staunen darüber und dankbar sein auch dafür.
Und auch was diese neuen Gedanken vielleicht angeht, da sagen Sie, da ist auch, ja, das lässt sich auch gut verbinden, dass da eventuell Gott wirkt durch neue Impulse.
Zum Beispiel, ja, wenn wir von Inspiration sprechen, also ist jetzt ein interessantes Thema auch mit KI, ja, unterscheidet sich da der und künstliche Intelligenz unterscheidet sich da der Mensch auch von der Maschine, ja, kann er etwas erleben, kann etwas erfahren, ergriffen sein von etwas, was nur ihm geschehen kann. Ja? Und natürlich kann man dann Gehirnströme messen und sagen, hier passiert irgendwas. Und trotzdem ist es für mich kein Widerspruch, weil ich dann auch die Hardware in meinem Gehirn als Instrument Gottes sehe, mit dem er interagieren kann. So wie wir ja auch annehmen, wir haben eine Seele, wir haben dann einen Geist und der interagiert irgendwie auch mit der Materie, mit dem Körper, muss eben auch mit der Materie wechselwirken. Und warum sollte ich das Gott nicht zutrauen, was ich auch dem Menschen zutraue? Mit seinem Kosmos, mit seiner Welt und mit jedem Einzelnen auch von uns.
Wie sehen Sie das, Frau Hecht? Also Sie haben jetzt immer wieder genickt. Also sehen Sie das ähnlich, wie Gott auf der Welt wirkt?
Ja, ich kann wirklich sagen, dass ich es ähnlich sehe als Bibeltheologin. Die Schöpfungserzählungen am Anfang, des 7-Tage-Werk und der Mensch im Paradies, das sind Anfangsgeschichten, sind in der Bibel Wesensgeschichten. Die erzählen etwas Wesentliches, nicht was einmal war am Anfang, sondern was ist. Und von dem her sind es Deutungen, Glaubenszeugnisse. Das eine ist ein Lied. Ein Lied möchte, dass man mitsingt, dass man mit einstimmt und sagt, ja, emotional eine Beziehung aufbaut. Das was völlig anderes als eine Wissenschaft, die Materielles untersucht, sondern es geht darum, den Glauben. Und ich selber kann es auch sagen, ich musste schmunzeln von dem Chemiker, weil meine erste eigene Gotteserfahrung mit 18 war, ich ging durch eine blühende Blumenwiese und sehe auf einmal vor mir, dass alles mit allem in der Welt in Beziehung ist. Und das war, habe ich nie vergessen, dass diese unglaubliche Einsicht am Anfang meiner eigenen Gottesbeziehung stand. Oder auch die Träume in jungen Jahren waren für mich sehr wichtig, wo ich oft sogar Bibelstellen träumte, die für mein Leben Relevanz hatten. Oder die Innenführung. Ich habe mit Kindern neulich was gemacht. Und da habe ich die gefragt, ob sie die innere Stimme kennen, die uns auch manchmal etwas zeigt, was sie jetzt als Intuition bezeichnet haben. Da merke ich es zum Beispiel. Oder eben im Psalm 8, Gott ist in allem da, sein Name, ich bin da, können wir in allem begegnen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also insofern sind wir da sehr nah beieinander.
Frau Hecht, Sie beschäftigen sich auch immer wieder mit Heilungsgeschichten in der Bibel. Und das ist auch etwas, was Menschen mit Gott erlebt haben und dann eben aufgeschrieben haben. Was bedeutet es denn, würden Sie sagen, dass Gott heilt? Wie kann man das verstehen? Was können Sie da kurz zu sagen?
Also wir sagen, die Bibel ist ein Buch voller Geschichten, wo es um Heil und Heilung geht. Also der Name Jesus zum Beispiel, er hat ja viel geheilt, bedeutet Jahwe, Gott rettet und oder heilt auch. Und das war auch ein ganzer Teil von dem, was seines Wirkens war. Also er hat Worte, Frohbotschaft verkündet, aber zugleich auch in Taten ausgedrückt, wie Gott wirkt mit den Menschen und dass er sie ins Heil, in Heilung bringen will.
Heißt es dann also von der inneren Einstellung her, von der körperlichen Heilung, wie stellen Sie sich das vor?
Also die Heilung bei Jesus ist nie nur körperlich, sondern die ist immer ganzheitlich. Das heißt, die betrifft auch den Geist, die betrifft die Seele, die betrifft den Körper. Und zum Beispiel kann eben auch Vergebung für einen Menschen, der schuldig geworden ist, da sagt Jesus, ich bin ein Arzt, ich heile die, wenn ich mit denen zusammensitze und sie dazu bewege, dass sie ihr Leben ändern, mit dem sie anderen und sich schaden. Also insofern ist es sehr vielschichtig und es geschieht bei Jesus auch fast immer in Schritten. Also das tut nicht einfach nur so und dann hat mir mal ein Pater erzählt, der in Lourdes geheilt wurde, dann kniete er neben seiner Bahre, in der er antransportiert wurde als Kranker, sondern oft sind es so kleine Schritte und zwar oft zuerst seelisch, psychisch und dann oft als letzter Schritt das Körperliche, also auch in Wort und Tat sehr verschieden.
Jetzt haben Sie dazu auch noch mal zwei Bibelstellen mitgebracht aus dem Neuen Testament. Einmal aus dem Markus-Evangelium, 9. Kapitel, auch kurz zusammengefasst. Da bittet ein Vater Jesus darum, dass sein Kind geheilt wird. Ich glaube, es geht da auch um Epilepsie.
Er ist ein epileptischer Junge.
Und dann aus dem Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium, da heilt Jesus eine gekrümmte Frau. Vielleicht können Sie das auch kurz vorlesen, wir blenden es auch ein.
Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Geist geplagt wurde. Sie war ganz verkrümmt und konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott.
Also es hat geklappt mit der Heilung.
Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also das geht oft um Stück für Stück Heilung. Ja, ja. Auch nicht immer im wirklich, dass man körperlich direkt gesund wird. Aber was würden Sie noch sagen? Was lesen Sie aus diesen Stellen heraus, wie Gott da wirkt?
Also in dieser Stelle ist es zuerst ein Zuspruch Jesu. Sei frei. Das heißt, es ist etwas in ihr, was sie besetzt, was sie nicht sie selber sein lässt. Und es ist ihm erstmal wichtig, dass sie davon frei wird. Ein zweites ist, er legt oft Menschen die Hände auf und wird auch darum gebeten. Das heißt, da fließt auch eine Kraft. Im Griechischen ist das tatsächlich eine Energie, eine Kraft, die auch Menschen verstärkt. Also bei Jesus ist es sehr häufig, dass es eine Kraft ist, die deren Vertrauenskraft stärkt. Und hier also die durch Handauflegung. Und dann ist es noch ein dritter Schritt, eine Aufrichtung. Ganz in vielen Heilungsgeschichten, Jesus findet eine Aufrichtung statt. Und zwar nicht nur körperlich wie jetzt hier, sondern auch geistig und seelisch. Also dass der Mensch zu einem aufrechten Menschen wird, der alles also wirken kann als aufgerichteter Mensch.
Also etwas sehr Positives und wirklich sehr weit Umfassendes.
Das,
ne?
ist auch.
Und was auch wahrscheinlich nicht unbedingt heißt, dass man nicht, als wenn man jetzt eine Krankheit hat, nicht zum Arzt gehen muss. Ne? Sondern
nein, das ist es nicht. Aber wir dürfen tatsächlich um die Heilung bitten zum Beispiel oder eben darauf vertrauen. Das spielt bei Jesus eine sehr große Rolle. In dieser Geschichte jetzt nicht so sehr, aber in der anderen von dem Jungen, für den der Vater bittet, weil der auch selber so besetzt ist, dass er nicht selber Jesus bitten kann. Normal tun das Menschen selber und sonst tun das dann Verwandte oder Freunde. Und hier der Vater, der sagt, ich bin zu deinen Jüngern gegangen, die sollten ihn mal heilen, aber die konnten es nicht. Und dann sagt der Jesus, der äfft ihn dann richtig nach, das können. Alles kann, wer glaubt. Also er äfft ihn so nach und sagt dann, alles kann, wer vertraut oder wer glaubt. Und das spielt bei Jesus in den Heilungsgeschichten eine immense Rolle. Das Gottvertrauen, dass das eigentliche Gott tut, da treffen wir uns in dem, was Sie jetzt über die Schöpfung gesagt haben, dass am Menschen etwas geschehen kann, wo wir es Gott zutrauen. Und Jesus bringt ganz, ganz viel Zeit und Energie auf Menschen, zu mehr Gottvertrauen zu ermutigen. Und der Vater, der sagt dann, ich vertraue, hilf, wo ich noch nicht genug vertrauen kann. Diese Stelle übrigens, die hat mich selber schon in meinem Leben viel begleitet.
Ja, das heißt, dass Sie haben jetzt auch schon angesprochen, das ist auch eine soziale Geschichte, auch dass, ja, dass da eben auch ein Netzwerk drumherum ist, was für die Menschen, wo die Menschen für andere Menschen da sind. Jetzt gibt's aber sicherlich auch jetzt heute Menschen, die sagen, die schwer krank sind und auch schwer davon getroffen und sicherlich auch sagen, hat mich Gott vergessen, habe ich nicht genug gebetet, vertraut. Was sagen Sie dazu?
Ja, das gibt es zum Beispiel bei Jesus selber im Leben. Am Schluss stirbt er am Kreuz. Er hat auch seinen Vater gebeten, dass er ihm dieses Leiden erspart. Es ist ihm nicht erspart geblieben. Seinem Freund Paulus später, der hat selber auch Heilkraft für andere gehabt von Jesu, im Jesu Namen geheilt. Aber er selber hat dreimal gebeten, dass er geheilt wird und wurde nicht geheilt. Aber was dann wichtig ist, dass Menschen es deuten. Davon haben wir vorher schon, haben Sie auch gesprochen, dass es wichtig ist, welchen Sinn gebe ich dem. Paulus findet dann, es ist dieser Geist Jesu, der in ihm dadurch stark ist, der Geist Gottes, der sehr stark in ihm dann zum Ausdruck kommen kann und er muss es nicht selber machen, sonst würde er vielleicht denken, ich kann das alles und dadurch lässt er Gott mehr wirken. Er sagt dann, in meiner Schwachheit ist auch eine Stärke. Oder eine Frau, eine jüngere Frau, die unlängst gestorben ist, hat am Schluss in ihren letzten Lebenstagen gesagt, ich bin heil, obwohl sie Kinder zurückließ. Und sie war aber im Heil Gottes, trotz allem bei Jesus. Ihn hat Gott auferweckt. So mit diesem Aufrichten auch, was in den Geschichten schon steckt.
Das Wichtige ist wahrscheinlich auch nochmal, dass es nicht so sehr kippt, ne? Dass man sagt, naja, du bist jetzt krank geblieben, selber schuld,
selbst
oder?
Durch Leiden hindurch kann Gott Heil schaffen, weil er eben Gott ist und das ewige Leben auch Menschen schenken kann. Mancher kann besser sterben, auch das kann ein Wirken Gottes sein, das für Menschen ist, wir wissen es nicht, warum zum Beispiel jemand geheilt wird oder nicht. Aber wir dürfen darum bitten, voll Vertrauen. Das ist mir zum Beispiel immer sehr wichtig, Menschen dazu zu ermutigen, bitte voll Vertrauen, aber traue Gott dann auch zu, dass er auf seine Weise Heil schafft.
Sie haben es vorhin mal kurz angedeutet, Sie hatten im letzten Jahr auch selbst eine Krebserkrankung und haben mir auch gesagt, gerade eine der Stellen hat Ihnen auch durch diese Zeit so ein bisschen durchgeholfen.
Ja, diese Stelle mit dem Vater, den Jesus ermutigt und sagt, es geht hier nicht, ob ich es kann. Ich verstärke durch meinen Vertrauen dein Vertrauen. Und ich habe einfach, bin doch das letzte Jahr durch Chemo und Bestrahlung und so durch die OP gegangen mit dem Satz, ich glaube von diesem Vater, ich vertraue dir. Also ich habe den so für mich formuliert, ich vertraue dir. Und mit dem bin ich wirklich durch die schwersten Zeiten gegangen. Und das ist bis jetzt noch mein Geländer, an dem ich auch weitergehe.
Herr Huber, vielleicht auch noch von Ihnen kurzer Eindruck. Also was sagen Ihnen diese Heilungsgeschichten?
Ja, ich bin da auch ganz bei Ihnen, auch sehr beeindruckt von Ihrer Geschichte. Und Sie haben auch das Ganzheitliche angesprochen bei Jesus, der den ganzen Menschen im Blick nimmt. Das finde ich was sehr Wesentliches. Auch in anderen Sprachen merken wir das. Das Wort Heil und Ganz hängt immer irgendwie auch zusammen. Hail und Whole im Englischen zum Beispiel. In Shalom steckt auch das Wort Ganz drin. Ja, das bedeutet auch für mich, oder ich verstehe diese Zusammenhänge so, auch dass Jesus uns mit uns selbst und auch in unseren Beziehungen mit uns selbst, mit Gott und mit unseren Mitmenschen auch eins sein lässt, ganz sein lässt, zersplitterte Bereiche in mir auch zusammenführt. Deswegen auch immer die Sündenvergebung, die ja mit der Heilung zusammenhängt. Also die Versöhnung mit Gott, die Versöhnung mit Mitmenschen. Und dann muss oder kann ich auch, wie Sie gesagt haben, heil sein, wenn ich körperlich krank bin, aber doch bei mir selbst bin und im Reinen mit meinen Beziehungen zu Gott. Und eben als Priester hat man ja auch zu tun mit Menschen, denen man die Krankensalbung dann spendet. Und das ist dann ja meistens auch der Effekt, das Bewusstsein, ich bin jetzt im Reinen mit Gott und mit mir und kann meinen Weg vertrauensvoll weitergehen, ihn in Gottes Hände legen, was immer jetzt auch passiert.
Jetzt vielleicht noch so zum Abschluss, wegen der verschiedenen Zugänge zur Bibel. Also Sie haben ja zum Beispiel diese Methode auch mit den bunten Zetteln, ja. Dass Sie sagen, solche Heilungstexte zum Beispiel, gehen Sie mit diesen Zetteln an. Ja. Vielleicht können Sie das ganz kurz erklären und dass Sie dann auch nochmal sagen, so als Tipp am Schluss für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie man denn noch gut die Bibel entdecken kann. Ja.
Also das ist eine Methode, die heißt einfach Bibel interaktiv, also geht um einen Dialog. Das heißt, wenn ich einen Text lese, dann frage ich mich als erstes mit so einem roten Zettel, schreibe ein Wort drauf, ein Gefühlswort. Welches Gefühl habe ich jetzt? Weil das Gefühl immer am unmittelbarsten reagiert.
Wenn ich so eine biblische Szene habe, wie dann, mit dem Vater und dem Sohn.
Mit dem Vater und dem Sohn kann ich sagen, oh, ist mir ganz komisch, wenn ich an den Jungen denke, zum Beispiel. Oder ich traue mich nicht ganz, könnte draufstehen. Und das legen dann die Leute in so eine Runde. Dann kriegen sie einen zweiten Zettel, einen grünen, und da schreiben sie drauf, an wen in der Geschichte möchte ich eine Frage stellen oder etwas sagen. Zum Beispiel an diesen Vater, der sagt, wenn du kannst, dann heil ihn mal. Also ist das denn eine Frage des Könnens zum Beispiel. Und dann schreiben die Leute ihre Fragen drauf, ich schaue, an wen die richten, und dann lade ich sie alle ein, in die Rolle zu gehen von dem Vater und zu antworten. Also darf jeder dann antworten, der möchte. Ich lese ihre Fragen vor, und das ist sehr tief, was da rauskommt.
Man kommt dann nochmal so in die andere Sichtweise.
Und also man geht in die Identifikation, also zuerst ein Gefühl, dann ein Dialog und dann hineingehen in die Identifikation. Und der letzte Schritt ist dann, ja, gibt es denn jetzt eine Botschaft für mich? Und da ist so ein Puzzleteil zum Beispiel oder so eins, das hat ein bisschen mehr Platz. Und das würde dann, der dritte innere Kreis, würde, weil da ist extra nicht, kann man nicht viel Text drauf schreiben, da schreibt man eine Botschaft. Welche Botschaft entnehme ich dem Text? Und der andere nimmt auch so eins,
das heißt,
und legt
etwas
das an.
Persönliches für sich.
Genau. Und alle zusammen geben dann etwas, was in dieser Gruppe auch als Botschaft.
Jetzt gibt es ja so viele Möglichkeiten, nochmal die Bibel zu entdecken. Es gibt online verschiedene Filmprojekte, es gibt Bibelmuseen wie in Stuttgart oder Meersburg, Bibelkommentare, Spiele. Vielleicht haben Sie noch am Schluss so einen Tipp für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, vielleicht auch ganz einfach, die Bibel einfach auch auf den Tisch zu legen und immer mal wieder drin zu lesen, ohne mir viel Gedanken drüber zu machen, verstehe ich es jetzt oder nicht. Oder auch mal ganz verschiedene, ja, und verschiedene Bibelübersetzungen mal vergleichen, vielleicht auch eine Kinderbibel und daraus mal wieder neue Inspirationen beziehen.
Ja, es lohnt sich also immer wieder neu, biblische Texte zu entdecken und auch die relevanten Aspekte für das eigene Leben. Danke fürs Gespräch. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Und Sie können die Sendung auch anhören als Podcast unter dem Titel Alpha und Omega, mehr als du glaubst.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch mal rein in Podcast Folge 106. Da geht es auch um einen Priester, der noch einen interessanten zweiten Beruf hat. Pfarrer Andreas Jaus aus Stuttgart war früher nämlich Maler. Musik